Wir haben vor 2 Tagen gesprochen über Caesarea Philippi. Und wofür steht Caesarea Philippi? Haben wir gesagt, zum einen für Kaiserkult und für Götzenverehrung. Caesarea Philippi, das ist ganz hier heroben. Soweit sieht man das gar nicht. Wo wird die da? Dem Kreuz da. Da ist der Hermon, das ist der ein ganz hoher Berg in Israel. Und da irgendwo, da ist Caesarea Philippi, da in der Gegend. Ziemlich im Norden. Und wie gesagt, Caesarea Philippi, Kaiserkult, Götzendienst. Aber Jesus hat genau dort diese Predigt gehalten, wo es darum geht, es geht um eine Entscheidung. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und wenn ihr glaubt, dass ich der Christus bin, dann folgt mir nach. Das hat er dort gepredigt. Und der Höllepforten werden das Reich Gottes nicht überwältigen. Gerade im Angesicht des extremen Götzendienstes dort an dem Ort. Heute gehen wir weiter nach Süden, und zwar nach Engedi oder Engedi, wie immer man das sagt. Und zwar ist es direkt mehr oder weniger entlang des Toten Meeres. Und übrigens, wenn in den Bergen, in der Bibel oft steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, einerseits Berge ist, wenn man Berge kennt, ein bisschen übertrieben, aber von zum Beispiel von Jericho nach Jerusalem, das sind über 1000 Höhenmeter darauf. Also das sind richtige Höhenunterschiede. Das sind tatsächlich Berge. Und obwohl Jerusalem, ich glaube, ist unter 1000 Meter, aber das Tote Meer ist ja weit unter Null. Wie tief ist das Tote Meer? 392, 400 Höhenmeter unter Meeresspiegel ist das Tote Meer. Und ich glaube, Jerusalem ist um 800 oder sowas. Genau, dann hast du über 1000 Höhenmeter, danke. Schau, einer weiß das. Ich bin leider ein bisschen vergesslich bei dir. Ich bin schon froh, wenn ich mir den Dachstein merke. Aber auf jeden Fall, heute möchte ich schauen, wofür steht Engedi für uns. Und da möchte ich die erste Begebenheit in Engedi nur ganz kurz ansprechen, die zweite dann ein bisschen länger. Und zwar geht es mit mir, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt auf 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 15. Und zwar geht es da um einen König, und zwar ist da ein gewisser König Josaphat. Und der war der König über Israel zu der Zeit. Und dann kamen fremde kriegerische Völker. Und die waren schon in Engedi. Und die hatten Angst, weil die kriegerischen Völker waren viel machtvoller als das ganze Heer Israels. Ich lese ein paar Verse. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 1. Und es geschah danach. Da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon mit ihnen, einige von den Moiniten, zum Kampf gegen Josaphat. Das war der König von Israel. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram, und siehe, sie sind schon in Hazon Tamar, das ist Engedi. Also das ist genau an diesem Ort. Und dann lesen wir im Vers 3, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um vom Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und dann betet Josaphat ein wunderbares Gebet. Das müsst ihr euch mal durchlesen, 2. Chronik 20. Und dann lesen wir am Ende, als Antwort auf das Gebet, schickt Gott einen Propheten und der Prophet sagt ein Wort, und dieser Vers ist die Mitte vom Alten Testament. Nämlich der Vers 15. Sie suchen Gottes Angesicht, sie suchen Gottes Hilfe, Und dann sagt Gott zu Josaphat und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Und das ist einer meiner Lieblingsverse. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Der Kampf ist nicht eure Sache, es ist Gottes Sache. Dafür steht Engedi, für den Ort, wo Josaphat gesagt wird: Josaphat, du kämpfst nicht mit deiner Kraft. Ich werde für dich kämpfen, spricht der Herr. Ein zweites geschah in Engedi. Und schlag bitte auf 1. Samuel 24. Das ist unser König David, den wir mehr oder weniger gut kennen, aus dem Alten, auch im Neuen Testament erwähnt. Er wird nämlich erwähnt als ein Mann nach Gottes eigenem Herzen. Und David zu der Zeit war ein junger Bursche, wie einige von euch, was weiß ich, um die 20, hatte einige Outsider, Outlaws um sich, 300 Typen, die bei ihm waren. Und er musste andauernd davonlaufen vom König Saul, denn der König Saul wollte ihn abschlachten. Und eines Tages erfährt der König Saul wieder, wo der David ist, nämlich in Engedi. Und da ist Folgendes geschehen. 1. Samuel 24, Vers 1. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Super, gell, Steinbockfelsen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken, diese blöde Übersetzung, um auf die Toilette zu gehen, heißt es. Er ging in die Höhle auf die Toilette. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Das war eine relativ tiefe Höhle. David und seine Männer, die versteckten sich dort vor ihm. Und dann geht Saul aufs Klo in der Höhle, wo der David sich versteckt. Und sie sehen das. Und wenn du auf der Toilette bist, bist du relativ wehrlos. Das wissen wir auch. Und da geschieht Folgendes, Vers 5. Da sagten die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel vom Oberkleid vom Saul ab. Die haben so Oberkleider, das musste er so ablegen auf der Toilette. Da schlich er sich hinten ran und schnitt da ein Stück ab. Vers 6, aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, dem König, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten, erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und dann lesen wir weiter unten im Vers 13, da sagt David zu Saul: Der Herr richte zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Vers 16, so sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir, er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Wisst ihr was, warum David ein Mann Gottes Herzens ist? Weil David hatte in dieser Gelegenheit, in diesem Moment die Gelegenheit, seinen Erzfeind, der ihn schon jahrelang grundlos verfolgt, grundlos abschlachten möchte. Da hatte die Gelegenheit, diesen Typen loszuwerden. Seine eigenen Männer sagen, David, dieser Moment ist von Gott. Hau ihm den Kopf ab und es ist vorbei. Dann bist du König, du musst nicht mehr davonlaufen, die ganze Misere ist vorbei. Und David sagt, nein, das tue ich nicht. Denn das ist nicht recht. Er ist von Gott eingesetzt, der König, wenn es auch ein schlechter König ist. Aber Gott wird mit ihm ein Ende machen, nicht ich. Und der Punkt ist der, David manipulierte nicht sein eigenes Leben durch Dinge, die falsch sind. Und er sagte, Gott, du richtest zwischen Saul und mir. Und wenn seine Zeit vorbei ist, Gott, dann wirst du ihn absetzen. Aber ich werde es nicht tun. David hatte ein Riesenvertrauen in Gott. Er hatte dann später noch eine Gelegenheit im Kapitel 26. Da lesen wir im Vers 7 und 8, da war wieder dasselbe. 1. Samuel 26, Vers 7. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht und siehe, Saul lag schlafend im innersten Lagerring. Sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Und Abner, das war sein Leibwächter, und das Volk lagen um ihn her, die haben alle geschlafen. Und Abishai sagt zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer in den Boden spießen. Einmal, nur ein zweites Mal werde ich es nicht tun müssen. Aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Auch hier nützte David die Gelegenheit nicht, sondern überließ Gott das Richten. Er hat nicht selbst manipuliert, sondern wartete auf das Eingreifen Gottes. Man muss sich aber vorstellen, David war zu der Zeit bereits der auserkorene König durch den Propheten. Und David musste aber, das muss einem bewusst werden, 14 bis 15 Jahre war David nur auf der Flucht. Der musste nur um sein Leben bangen, 14 bis 15 Jahre lang, bevor er tatsächlich König wurde. Als Teenager wurde er zum König gesalbt, als er 30 Jahre alt war, nahm er sein Amt als König auf. Und in all diesen Jahren war er auf der Flucht und er hat nie versucht, durch eigenes Handeln dieses Amt zu nehmen, das er eigentlich schon hatte. Aber Saul stand noch im Wege. Und wisst ihr, was die Botschaft für dich und mich ist? Denn ich finde, das ist eine wunderbare Botschaft. Wir alle gehen durch Schwierigkeiten und Nöte. Ob es Beziehungsschwierigkeiten sind, oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Mobbing. Oder ist es meine Gesundheit, die in Gefahr ist? Und wenn ich etwas tue, was nicht ganz richtig ist, aber es könnte meine Situation verbessern. Immer wieder kriege ich die Frage, wenn da ist jemand krank und der versucht es bei Doktor und sagt, er, aber da ist er so eine Wahrsagerin, oder so mit schwarzer Magie oder was immer, und ich habe gehört, da wird man geheilt. Ist die Frage, soll man das tun? Ich würde sagen, nein. Wie weit gehe ich, nur um meine Umstände zu manipulieren, auch wenn ich weiß, es ist eigentlich vor Gott nicht recht? Und ich möchte uns alle ermutigen, gerade in den Momenten, wisst ihr, wenn es uns gut geht und alles geht halbwegs glatt, da sind wir ja gar nicht konfrontiert mit der Frage. Aber wenn es in deinem Leben mal ganz schlecht geht beruflich und dann weißt du, ich könnte meine Lage verbessern, obwohl das ist finanziell nicht ganz sauber, was ich da tun muss, dann möchte ich dich ermutigen, denk an David. Er hat lieber gewählt, noch 5 Jahre länger auf der Flucht zu sein, als etwas zu tun, das die Situation verbessert hätte, aber es wäre Unrecht gewesen. Auf Gott zu vertrauen, dass er es tut. Josaphat hat gesagt in En-Gedi, der Kampf ist nicht meine Sache. Gott kämpft für uns. Und er vertraute Gott. David hat gesagt, der Herr wird mir Recht verschaffen. Das will und muss ich nicht selber tun. Auch in der Ehe. Ehe ist eine schöne Sache, aber sie ist nicht immer leicht. Jemand hat mal gesagt, was immer ihr tut, bleibt zusammen. Und es gibt Momente, da scheint, da wäre es besser, wenn ich den los wäre, dann hätte ich wieder ein normales Leben. Bleibt zusammen. Vertrau auf Gott, dass er dich durchträgt. Es gibt übrigens immer und überall Ausnahmen und Umstände, die ganz anders sind, aber ich sage das allgemein. Ich möchte noch 2 weitere Dinge euch zeigen, die mir an David so gefallen. Und das steht alles für En-Gedi. David hat immer nach dem Willen Gottes gefragt. Wenn ihr aufschlagt, im 1. Samuel 23, eine Phrase wiederholt sich da 1, 2, 3, 4, 5 Mal mindestens. 1. Samuel 23, Vers 2, da befragte David den Herrn. 23, Vers 4, da befragte David wieder den Herrn. 1. Samuel Kapitel 30, Vers 8, und David befragte den Herrn. 2. Samuel, Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn. 2. Samuel 5, 19. Da befragte David den Herrn. 2. Samuel 5, 23. Und David befragte den Herrn. Und weißt du, was ich da von David lerne? Es war Davids Anliegen in jeder Situation des Lebens. Und bitte vergesst nie, seine Situation war viel schwieriger als deine und meine sein kann. In dem Augenblick in En-Gedi. David fragte immer, Gott, was willst du? Er befragte den Herrn. Was ist dein Wille? Das ist übrigens die Schuld des natürlichen Menschen. Seht ihr, ich kenne viele Ungläubige, auch Atheisten, das sind durchaus nette Menschen, ist überhaupt keine Frage, es gibt extrem nette Atheisten. Aber eine Sache, sie fragen nie nach Gott. Das ist die Schuld. Wir tun, als ob Gott nicht existiert. Das ist irrelevant. Und ein Zeichen übrigens, ich habe das, glaube ich, letztes Mal gesagt, ob ein Mensch wiedergeboren ist vom Geist oder nicht, ist, ob er nach dem Willen Gottes fragt. Wenn du dich zum Beispiel fragst, bin ich eigentlich wiedergeboren oder nicht, dann stell dich eine Frage. Oder ich stelle dir eine Frage. Wie oft fragst du, wenn du aufstehst, Gott, was willst du mit meinem Leben heute? Wenn du dich diese Frage nie stellst, bist du wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Denn der Geist Gottes in dir treibt dich nicht. Wenn du dich aber diese Frage immer wieder mal stellst, was will Gott eigentlich von mir, ist ein Zeichen, dass du wiedergeboren bist. Denn das ist der Heilige Geist Gottes, der in dir diese Frage stellt. Ich kann mich immer erinnern, ich habe mal in Kalifornien nur öfter gepredigt bei so einem, das ist so was Ähnliches wie der Dauernhof, nur viel größer, die haben 1500 Leute oder so jede Woche. Aber da war eine Frau an der Rezeption, extremer Liebe. Und mit der bin ich mal ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt zu mir, I never do anything before I've not talked with God about it. Ich tue nie etwas, bevor ich nicht mit Gott drüber rede. Für sie war das das Selbstverständlichste, in allen Dingen mit Gott zu reden. Einige von euch kennen auch unseren Christian, der leider heuer durch ein Lawinenunglück zu Tode kam im April 26. Der Christian war auch so einer. Der hat immer nach dem Willen Gottes gefragt. War kein fehlerloser Mensch, überhaupt nicht, so wie du und ich. Aber nach dem Willen Gottes hat er gefragt. Und David schmiedete nicht seine eigenen Pläne, sondern er befragte den Herrn. Weißt du, was das Schöne ist, wenn man im Willen Gottes ist? Wenn ich im Willen Gottes bin, dann bin ich nicht verantwortlich für die Konsequenzen von dem, was ich tue. Das ist extrem erleichternd. Ob du jetzt Chef einer Firma bist, ob du ein Schulleiter bist, oder egal was, oder ob du wieder den Bauernhof leitest oder sonst was, wenn du nach dem Willen Gottes fragst und Gott bittest, zeig mir, wo ich sein will, wo du uns haben willst, dann ist das, was geschieht, nicht deine Verantwortung, sondern seine. Und das ist extrem entspannend. Wenn du aber anfängst zu manipulieren, weil du glaubst, ah, wenn wir das tun, ist zwar nicht ganz richtig, aber das wird uns helfen, das Reich Gottes zu fördern, dann trägst du die Verantwortung. Und die erdrückt uns immer. Ich glaube, das ist ein Grund, warum auch im geistlichen Dienst viele Leute ausbrennen. Weil sie wollen Gemeinde bauen. Darum habe ich das raufgeschrieben. Jesus spricht, ich werde meine Gemeinde bauen. Kein Pfarrer baut Gemeinde. Das macht immer Christus. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir bezeugen nur, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und das ist so entspannend. Ich bin nicht verantwortlich, ob der Dauernhof wächst oder gedeiht oder nicht, ob Leute wiedergeboren werden oder nicht. Ich muss nur das tun, was recht ist. Alles andere ist sein Problem. Es ist seine Gemeinde, nicht meine. Ich bin nur einer von der Gemeinde. Ich bin kein Gemeindebauer und auch kein Dauernhofbauer. Und da, an das muss man sich immer wieder erinnern, denn sonst fängt man an, müde zu werden. Und dasselbe gilt für jeden weltlichen Betrieb. Weltlich jetzt im Sinn von, es gibt keinen weltlichen Betrieb in dem Sinn, außer alle Leute haben keine Ahnung von Gott. Aber egal, welchen Betrieb du hast, wenn du sagst, Herr, was ist dein Wille, dann ist es auch Gottes Verantwortung, was mit deinem Betrieb geschieht. Das ist extrem entspannend. David hat viele Fehler gemacht, das wirst du auch, das mache ich auch. David war weit von perfekt. Mir gefällt so, ich muss euch das vorlesen, 2. Samuel 22, Vers 31. Da sagt dann David, am Ende seines Lebens, da sagt er, ich lese von 29 bis 31, das sind so super Verse. 2. Samuel 22, Vers 29. Ja, du Gott bist meine Leuchte, Herr, und der Herr erhält meine Finsternis. Denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Kannst du morgen merken beim Klettern. Und dann gefällt mir so Vers 31, Gott, sein Weg ist vollkommen. Und wisst ihr, was David hier sagt? David sagt, ich habe viel vermurkst, meine Wege sind nicht vollkommen, aber Gottes Weg, sein Weg ist vollkommen mit mir. Etwas Wunderbares. Gott erwartet keine Perfektion, er erwartet nur, dass wir zu ihm kommen und bei ihm sind. Und dann noch ein letztes, dann möchte ich schließen. Das dritte, was mir an David so gefällt, er war sich seiner menschlichen Schwäche voll bewusst und gleichzeitig glaubte er an die Stärke Gottes. Im 1. Samuel 17, das ist die Geschichte, die jeder kennt vom Kindergarten an, nämlich David und Goliath. Aber im 1. Samuel 17, Vers 45, Da steht der David vor Goliath, der viel größer war als er, viel stärker. Und David antwortet dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Beeindruckend. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israel, den du verhöhnt hast. Und dann sagte zu ihm der kleine Junge: Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Ich werde dich erschlagen und deinen Kopf abhauen. Und die Leichen des Heers der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Wisst ihr, was mir gefällt? David sagt zum Goliath: Weißt du was, du kommst mit Schwerten alles Mögliche. Aber ich komme mit dem Herrn der Heerscharen, den du verhöhnt hast. Ich werde dich heute noch töten. Und nachdem du tot bist, wird die ganze Welt erkennen, was ich für super Steinschleuderer bin. Hat er nicht gesagt. Die ganze Welt wird erkennen, dass Israel einen Gott hat. David wusste, wenn ich gewinne, das hat mit mir gar nichts zu tun, sondern nur mit meinem Gott. Und das ist die Frage, ist das das Vertrauen, was wir haben, gerade in so Krisensituationen? Dass wir sagen, ich weiß nicht ein noch aus, aber ich habe Gott auf meiner Seite. Ein Gegensatz zum Beispiel Saul, der war damals König. Eigentlich, der Saul war ja ein großer Mann, darum wurde er König, er war imposant. Und eigentlich hätte Saul gegen Goliath gehen müssen. Das wäre sein Job gewesen als der König Israels. Aber er hat sich nicht getraut. Und es ist so faszinierend zu sehen, Kapitel 17, Vers 33 zum Beispiel, da lesen wir über den Saul, aber Saul sagt zu David: Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, David. Der aber, das ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Der Saul, ganz rationell, logisch, sagt: David, du bist klein und ein Teenager, das ist ein Großer, das ist ein Krieger, das geht nicht. Wie hätte ein Atheist gehandelt? Genau gleich. Da ist ein kleiner, schwacher Mann, da ist ein großer, starker Mann, geht nicht, wirst verlieren. Dazu brauche ich kein Christ sein, um so zu reden wie Saul. Saul war ein bekennender Gläubiger, aber ein praktizierender Atheist. Haben wir schon vor 2 Tagen besprochen. Und dann ist auch noch interessant, im Kapitel 18, Vers 17, da lesen wir, da sieht man eigentlich, bei Saul hat vieles nicht gestimmt in seinem Herzen. Da sagt er im Kapitel 18, Vers 17, und Saul sagte zu David: Siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben, wenn du den Typen besiegst da. Sei nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Das klingt gut. Saul aber dachte: Meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister, die soll gegen ihn sein. Ich brauche meine Finger gar nicht schmutzig machen, der schlachtet den David sowieso ab. Aber wisst ihr, was hier das Interessante ist? Saul verwendet eine geistliche Sprache. Der Herr wird mit dir sein. Ich gebe dir sogar meine Tochter. Aber eigentlich hat er gedacht, der schlachtet ihn sowieso ab, dann bin ich ihn los. Da sieht man das Herz des Saul. Und dann ist noch im Kapitel 17, Vers 37 zum Beispiel, 17:37, das lesen wir: Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Geistliche Sprache. Denn seht ihr, wenn Saul geglaubt hätte, dass der Herr mit ihnen ist, warum geht dann er nicht? Alles nur geistliches Geschwätz. Und das ist immer die Gefahr in der Religiosität, dass wir geistlich reden: Gott segne dich, aber denken wir, der kann sowieso nichts tun, sehr wurscht. Das heißt eigentlich, geh halt weg von mir. Was meine ich damit? Glaube ich wirklich, dass Gott den Menschen segnen kann? Und die größte Tragödie im heutigen Christentum ist, dass wir nicht mehr mit der Gegenwart und dem Eingreifen Gottes rechnen. Ich muss ehrlich sagen, ich rechne oft nicht damit. Ich schaue mir auf dem Konto die Zahlen an und schaue, das schaut nicht gut aus. Da müssen wir was unternehmen. Oder sage ich, ja, das schaut nicht so gut aus welchen Gründen immer, aber wenn das dein Werk ist, gib uns Weisheit und du kannst was tun. In Beziehungen sagt man, das kann nicht mehr gut gehen. Was kann ich tun, um das zu ändern? Oder gehe ich zu Gott und sage, Herr, diese Beziehung ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich vertraue, dass du eingreifst. Und es ist so entscheidend, nicht nur mit unseren Lippen zu bekennen, sondern wirklich mit Gott zu rechnen. Ein ganz letztes noch, das gefällt mir noch. David bittet, soweit mir das bewusst ist, nie um Kraft. Er betet nicht, Herr, bitte gib mir Kraft. Kann schon sein, dass es mal wo steht, aber was mir mehr auffällt, in dem Psalmen, Psalm 28, Vers 7, betet David, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Psalm 28, 7. David sagt nicht, Herr, gib mir ein bisschen Stärke. Er sagt, Herr, du bist meine Stärke, weil du bist mein Leben. Nicht, ich habe mein Leben, Hans-Peter Reuer, aber Herr, es wäre nett, wenn du mir noch ein bisschen extra Kraft gibst, weil heute wird es ein bisschen hart. Herr, du bist meine Kraft und meine Stärke. Psalm 118, Vers 14. Meine Stärke und mein Gesang ist Gott. Moses hat gebetet in 2. Mose 15, 2. Meine Stärke und mein Loblied ist Gott. Jesaja 12, Vers 2 sagt Jesaja, siehe, Gott ist mein Heil. Er gibt mir nicht Heil, er ist mein Heil. Und im Habakuk 3, Vers 19, das ist ein schöner Vers für unsere Kletterfreizeit. Habakuk 3, 19. Der Herr ist meine Kraft, denn Hirschen gleich macht er meine Füße und überhöhen lässt er mich einherschreiten. Er ist meine Kraft. Und der Unterschied ist enorm. Denn seht ihr, solange ich um Kraft bete, bleibe ich Herr meines Lebens und will nur ein bisschen extra Kraft von Gott. Wenn ich aber sage, Herr, du bist meine Kraft, dann ist er mein Leben. Das ist so, wenn du am Flughafen eincheckst, willst wohin fliegen und du gehst zur Lufthansa, der gehört ja Austria Airline auch, gell? Und du gehst hin und sagst, beim Einchecken könnt ihr mir helfen zu fliegen. Dann sagst du, nein, wir können dir nicht helfen zu fliegen, aber wir können dich fliegen. Du musst nicht mit den Händen flattern, du brauchst dich nicht leicht machen, wir fliegen dich. Und wenn du dann am Sitz sitzt im Flugzeug, brauchst du dich auch nicht abstützen, weil du musst jetzt ein bisschen fliegen, aber die helfen dir. Nein, du musst dich nur hinsetzen und dich fliegen lassen. Flugzeuge helfen dir nicht zu fliegen, sie fliegen dich. Gott hilft dir nicht, dein Leben zu leben, er ist dein Leben. Und das ist der Unterschied. Und dafür steht in Gedi diese Abhängigkeit, dieses Erkennen, ich bin schwach, aber mein Gott ist stark. Auf ihn will ich hoffen. Bete noch, lieber Vater, ich danke dir für Engedi, für den Ort, wo Josaphat zu dem Punkt kam, wo er sagte, Herr, wir können nichts ausrichten gegen diese Feinde. Wir haben keine Kraft, aber wir haben dich. und du bist unsere Stärke. Und Vater, danke für deine Antwort, die du Josaphat gegeben hast, dass du für sie kämpfst, dass es dein Kampf ist und nicht unserer. Danke für das Beispiel von David in Gedi. Herr, wo er nicht manipuliert hat, Lebensumstände zu ändern, die vorteilhaft für ihn gewesen wären, aber Unrecht. Danke, Vater, für sein Vertrauen in dein Handeln, auf deinen Zeitpunkt und das Fragen nach deinen Willen. Danke, Herr, dass David nicht nur geredet hat von einem Gott, sondern er hat wirklich mit dir gerechnet. Er hat auf dich gebaut. Und Vater, das wünsche ich mir für mich. Ich bete dasselbe für meine Familie, meine Kinder. Ich bete das für die Mitarbeiter. Ich bete das für jeden hier heute Abend, dass wir nicht nur redende, bekennende Christen sind, sondern wirklich in Lebensumständen auf dich bauen, auf dich hoffen, auf dich warten, auch in Leidenszeiten, wenn nötig, und nicht anfangen zu manipulieren. Herr, danke, dein Wort ist die Wahrheit. Alles, was du sagst, Jesus, ist immer wahr, weil du die Wahrheit bist. Und danke für das, was wir lernen dürfen, auch von unseren Vätern im Alten Testament. Und ich lege dir unser Leben hin, unser Leben im Namen Jesu, und danke dir für dein Dasein. Amen.